gebe nicht sehr schnell auf, weil ich habe so irgendwie eben mit 16 angefangen mit den YouTube-Videos und ich habe die 2-3 Jahre lang wirklich sehr erfolglos gemacht. Es hat eine Zeit lang einfach niemanden interessiert. Und ich habe es trotzdem weiterhin gemacht, weil ich mir dachte, okay, aber mir gefällt's, meinem Freundeskreis gefällt's, egal, wenn ich jetzt nicht die Masse erreiche. Und irgendwann nach 3 Jahren hat es dann geklappt und ich mache nach wie vor Videos. Wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das auch durch.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Wellemer.
Ja Leute, heute ist es soweit. Ich sitze hier mit Michael Buchinger.
Hello Friends, Michael Buchinger hier. Heute mit einem wunderbaren Podcast-Gespräch und ich bin schon gewillt, aus dem Nähkästchen zu plaudern.
Voll cool, das mal in echt zu hören. Vor allem, man kennt es ja von zahlreichen YouTube-Videos in den letzten 10 Jahren. 10 Jahre YouTube, wie krass ist das bitte?
Krass, 10 Jahre, viel zu lang. Ich sollte mir ein anderes Hobby suchen oder einen anderen Beruf. Wenn man mal was 10 Jahre lang macht, dann kann es schon irgendwann fad werden.
Vor allem, du bist ja noch ziemlich jung.
26.
Das ist ja dann eigentlich so fast ein Drittel deines Lebens.
Stimmt, oh Gott. Wenn man das alles so in Zahlen ausdrückt, finde ich das voll crazy. Ich hasse so Dinge wie Statistiken. Und wenn du dann genau, also 10 Jahre ist schon sehr lang.
Das ist
und
wirklich lang.
Wenn man auch diese Summen addiert, ich habe so 600, 700 Videos gemacht, was da an Zeit drauf geht.
Mhm. Wie lange sitzt du eigentlich so an einem Video von der Idee bis es fertig geschnitten und hochgeladen ist?
Naja, früher länger. Erstens, weil ich nicht so geübt war und weil ich mir auch noch mehr Aufwand gemacht habe. Also früher hat es schon so pro Video, glaube ich, 10 Stunden gedauert. Und Jetzt bin ich dann aber meistens in 1-2 Stunden fertig. Kommt immer auf die Größe des Projekts an. Aber ich bin sehr schnell beim Schneiden in letzter Zeit. Ich habe den Standard gesenkt und denke mir so, ach, passt schon.
Aber hast du dir alles selbst beigebracht?
Ja, ganz spannend. Wobei ich muss sagen, seit ich mit meinem Freund zusammen bin, das ist jetzt 6 Jahre her, ist noch einiges an Wissen dazugekommen, weil der ist, kommt so aus der Kamera- und Filmrichtung und konnte mir dann sagen, Michi, so wie du das bisher gemacht hast, war ganz falsch. Bitte anders.
Hört man gern, ne?
Ja, man lernt daraus. Das ist ja grundsätzlich was Gutes.
Aber 10 Jahre auf YouTube, du bist ja schon ein bisschen so ein YouTube-Senior, kann man sagen.
Ja.
Du kennst das alte YouTube. 2009 hast du angefangen.
2009, richtig.
Wie war das damals so?
Ich finde, es war völlig anders, weil es nicht so viele YouTuber gab. Und jetzt gibt es ja ganz verrückte Statistiken, dass jede Sekunde 300 Stunden Videomaterial raufgeladen werden. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Vielleicht ist es auch jede Minute. Auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und ich habe das Gefühl, 2009 war das noch nicht so ausgeprägt. Und zumindest nicht in Österreich. Weil ich kann mich erinnern, wie ich so angefangen habe, war ich wirklich meines Erachtens nach so einer der wenigen YouTuber in Österreich. Und ich glaube, deswegen hat es am Anfang gut funktioniert, weil wenn es was noch nicht so gibt oder wenn was noch nicht so verbreitet ist, dann ist es, finde ich, leichter, Aufmerksamkeit zu erlangen. Und ich frage mich, wie es sein muss, wenn du jetzt 2019 einen YouTube-Kanal startest. Also da gehst du ja unter in der Masse an Inhalten, die es schon gibt. Ich finde, die Szene hat sich ein bisschen verändert, weil früher gab es halt in dem Sinn keine Trends. Ich habe mehr oder weniger gemacht, was ich wollte und das waren meistens so lustige Sketches. Und irgendwann hat sich der Trend dann so geändert und irgendwie haben die YouTuber angefangen, direkt in die Kamera zu sprechen, was ich früher nie gemacht habe, weil ich zu nervös war. Und dann irgendwann 2012 habe ich mir gedacht, okay, ich nehme meinen ganzen Mut zusammen und spreche meine Zuschauer direkt an.
Kannst du dich noch an dein allererstes Video erinnern? Was hast du da gedreht?
Ja, das war eine eine Parodie auf meine Englischlehrerin und das hat geheißen English with Lini. Und es war ganz witzig, aber es war halt ein Video, das nur gedacht war für meinen Freundeskreis und es ist auch, ich finde, es ergibt wenig Sinn, wenn man die Person nicht kennt. Das ist halt so voll von Insidern, aber trotzdem auch ganz gut angekommen. Und das ist es ja. Ich glaube, damals habe ich YouTube wirklich nur genutzt, so als Plattform, wo ich halt meine Videos für den Freundeskreis online stelle und dass dann irgendwie mehr Leute drauf zugreifen, das habe ich gar nicht bedacht.
Und vor allem, ich kann mich noch erinnern, eben 2009, 2010, das gab es halt einfach noch nicht wirklich. Und dann war ich so in der Schule und dann hieß es so, ja, kennst du schon diesen einen Jungen und der macht so crazy Videos und der ist total verrückt und
war
cool.
Das ich?
Ja, das warst du.
Ah, wirklich?
Oh ja, das ist wirklich du, weil es gab es einfach noch nicht. Ja. Und dann haben wir uns eben die Sachen angeschaut und das war halt total witzig einfach. Und man hat sich halt einfach dann auch schon gekannt. Aber wie waren dann so die Reaktionen in deinem Umfeld?
Naja, an der Schule, glaube ich, haben die Leute mir zumindest nicht ins Gesicht gesagt, wenn sie es eigenartig finden. Also meine Freunde haben es halt verstanden, weil die mich und meinen Humor auch kannten. Aber ganz viele haben auch gemeint, oh, was will er jetzt? Warum macht er so peinliche Videos? Und es wurde schon belächelt am Anfang, aber dann so über die Jahre, ich war dann doch noch immer 2 Jahre an dieser Schule und habe halt Videos nebenbei gemacht und dann haben die Leute schon langsam gecheckt, wie ich das meine, dass ich das jetzt nicht sehe als großes Karrieresprungbrett, sondern dass es mir halt einfach Spaß macht. Ich habe es lange geheim gehalten vor meinen Eltern.
Wie kann man das geheim halten, wenn man das ins Internet stellt?
Ja, eben, gute Frage, weil meine Eltern sind halt so Menschen, die haben mir immer gesagt, das Schlimmste, was du machen kannst, ist im Internet deinen Nachnamen zu nennen. Mhm. Man soll anonym sein und vorsichtig mit Daten umgehen. Guter Rat grundsätzlich, aber wie so viele Kinder wollte ich halt irgendwie gegen meine Eltern rebellieren, habe das genaue Gegenteil gemacht und in Videoform hat einfach alles von mir gezeigt. Also sie haben es nicht gemerkt, weil ich immer gefilmt habe, wenn sie gerade weg waren. Ich habe immer darauf gehofft, dass sie essen gehen und habe gemeint, ja, bitte bleibt gerne stundenlang weg. Stört mich nicht, alleine zu sein. Und dann habe ich meine Videos gemacht. Und irgendwann haben sie es dann rausgefunden, weil ein Bericht über mich in den Abendnachrichten war.
Echt? Sie haben sie über das herausgefunden?
Naja, ich habe sie dann kurz vorher gebrieft und habe gesagt, folgendes.
Wie cool ist das bitte?
Genau.
Aber gibt es irgendein Video, was jetzt ein bisschen peinlich ist im Nachhinein, weil man ja doch recht jung war zu der Zeit?
Eines. Es gibt hunderte, aber es ist okay. Also die ganz frühen Videos von mir, da habe ich das Gefühl, da bin ich erstens noch nicht so richtig im Stimmbruch. Ich habe mich selbst noch nicht so richtig gefunden und ich bin schon wie ein aufgescheuchtes Huhn. Ich bin sehr laut, sehr exzentrisch und ich weiß, dass das natürlich einerseits witzig zum Anschauen ist, aber ich war halt zu dem Zeitpunkt wirklich so. Ich finde, ich war doch ein bisschen crazy und ein typischer Junge in der Pubertät oder vielleicht ein eher nicht so typischer Junge in der Pubertät. Und natürlich ist mir das im Nachhinein ein bisschen unangenehm, aber ich nehme es trotzdem nicht offline, weil ich mir denke, ja, so war es halt und vielleicht sehen das dann andere Leute, die in ihrer Jugend, also die gerade jugendlich sind und sich ein bisschen komisch fühlen und sagen, okay, vor 10 Jahren war Michi Buchinger auch komisch und jetzt ist er schon ein bisschen normaler. Keine Ahnung, ob das ein Ziel ist, normal zu werden, aber ja.
Ich finde, die sind auch mega witzig, deine Throwback-Pics da auf Instagram zum Beispiel.
Ja.
Wenn du da die alten Fotos wieder rauskramst, kommen ja auch noch gut an, muss ich sagen.
Kommen sehr gut an und ich glaube, es hat vor allem auch damit zu tun, dass ich halt früher so als Schüler richtig viel Zeit hatte. Also da habe ich echt stundenlang an einem einzigen Foto oder Video gearbeitet. Das war schon eine witzige Zeit.
Wann war eigentlich für dich der Punkt da, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt schon langsam mehr als ein Hobby, ich glaube, ich kann davon leben?
Gute Frage. Also mein erster großer Hit war so 2012, da habe ich so ein Video gemacht zum Thema Facebook und es hat geheißen, was wäre, wenn Facebook das reale Leben wäre und das war so, ich glaube, mein erster und einziger viraler Hit. Das hat wirklich sehr viele Leute erreicht und da dachte ich mir, okay, das schauen jetzt definitiv mehr Menschen als nur mein direkter Freundeskreis. Und ich glaube, dieses ganze Werbesystem wurde ja erst so in Österreich 2014 eingeführt auf YouTube. Also, dass du diese Clips gespielt werden oder diese Banner angezeigt werden. Und da wird dann zum ersten Mal Geld verdient, nämlich in etwa 30 Euro im Monat. Und ich bin mir schon vorgekommen wie der reichste Mensch der Welt. Und ich glaube, 2016 habe ich mir dann selbstständig damit gemacht, weil dann halt viele Anfragen von Firmen kamen. Und ich war schon damals einem guten Werbedeal nicht abgeneigt.
Wie ist das so, wenn man sagen kann, ich mache mein Hobby zum Beruf, also ich kann das leben, was mir einfach Spaß macht?
Ja, die Leute sagen immer, es ist toll. Die Leute sagen immer, mach dein Hobby zum Beruf und du wirst keinen einzigen Tag arbeiten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und ich möchte nicht zu pessimistisch sein, aber wenn man das Hobby zum Beruf macht, dann ist es halt irgendwann auch kein Hobby mehr. Also man muss sich dann schon bemühen, noch immer den Spaß zu finden. Mhm. Und weil es wird dann halt klar irgendwie zum Stress, weil du musst deine Miete davon bezahlen und selbst wenn du dann vielleicht mal keine Lust hast, gehst du halt diesem Hobby nach und ich finde, dadurch ist es dann kein Hobby mehr, sondern halt richtig Arbeit, Arbeit, Arbeit. Eine Zeit lang habe ich 3 Videos die Woche gemacht, weil ich gehört habe, das muss man so machen als erfolgreicher YouTuber. Und dann ist es mir schon irgendwie auf die Nerven gegangen. Aber jetzt in letzter Zeit versuche ich so wieder meinen ursprünglichen Zugang zu finden. Ich mache halt ein Video, wenn es mir gerade reinpasst, wenn ich das Gefühl habe über gute Idee und manchmal ist das so einmal im Monat.
Du wirst ja auch sicher oft erkannt auf der Straße.
Yes, hier und da.
Wie ist denn das? Ist das irgendwie komisch oder ist das mittlerweile schon normal für dich? Dass, oder auch, dass dich Leute fotografieren? Das hast du auch vor kurzem in der Story gepostet.
Also mittlerweile ist es schon normal, würde ich sagen, weil es halt einfach schon lange passiert. Ich glaube, das hat so angefangen, als ich 18 war, also vor 8 Jahren, dass mir die Leute richtig erkannt haben. Und die meisten Menschen sind ja nett. Und ich habe die Erfahrung gemacht, man kann nie sagen, also es ist nie gleich. Jetzt am Weg hierher hat mir eine Frau angesprochen, die war so in etwa 40. Die kam gerade vom Kindergarten ihres Sohnes und hatte so Brownies dabei, die sie gebacken hat. Und dann hat sie mir einen Brownie angeboten und gemeint, sie schaut voll gern meine Videos. Und ich war dann sehr überrascht, weil ich mir dachte, okay, ich habe immer geglaubt, meine typische Zielgruppe ist so 14 bis 24. Und diese Frau hat halt gar nicht so reingepasst, aber dann fand ich es wieder super. Früher hat es mich genervt, als ich so Anfang 20 war und die Leute haben halt hier und da um Fotos gebeten. Da fand ich es manchmal störend, besonders wenn ich irgendwo mit Freunden bin und eigentlich lieber alleine sein möchte oder halt auch beim Fortgehen, wenn es dann so 3 Uhr morgens ist und ich bin schon ein bisschen betrunken und dann kommt jemand und sagt, hey, Foto. Fand ich damals nervig, mittlerweile gehe ich einfach nicht mehr so viel fort und ich habe das irgendwie lieben gelernt, weil die meisten Leute sind ja sehr freundlich und es will ja niemand was Böses. Die kommen dann zu mir und überhäufen mich mit Komplimenten und grundsätzlich, also darüber kann ich ja nicht klagen.
Ist halt ein bisschen auch part of the job.
Genau, ja genau. Weil ich habe dann irgendwie gelernt, du kannst nicht sagen, bitte gib mir Aufmerksamkeit, schaut alle meine Videos und wenn du dann Aufmerksamkeit auf der Straße bekommst, sagst du, oh nein, das möchte ich nicht. Das ist halt ein Teil des Ganzen und das ist grundsätzlich ja schön. Ich musste mich nur irgendwie damit abfinden.
Aber ist es manchmal für dich komisch, wenn Leute irgendwie Sachen zu dir sagen, die du in einem Video erwähnt hast, Sachen über dich wissen, wo du dir kurz so denkst, warum weißt du das? Nein, hey, ich habe es im Video gesagt. Ist das manchmal komisch?
Das ist sehr eigenartig und vor allem kommen die Leute immer zu mir und sagen, in einem Video hast du gesagt, dass XYZ. Und die Sache ist, also die Menschen, die meine Videos schauen, können sie immer um einiges besser an meine Videos erinnern, als ich selbst mich an meine Videos erinnere. Und manchmal muss man sich dann überlegen, habe ich das wirklich gesagt? Okay. Die Sache ist natürlich, dass ich, glaube ich, im Internet schon ein bisschen anders bin oder ein bisschen übertriebener bin als im echten Leben. Das heißt, die Leute kommen immer und haben so das Gefühl, sie kennen mich sehr gut, aber gewisse Teile von mir gebe ich trotzdem nicht auf YouTube oder auf Instagram. Zum Beispiel, wenn ich sehr, sehr traurig bin oder Trübsal blase. Das heißt, ich habe schon immer noch doch einen Teil von mir, der privat ist. Also Familie und so. Also die Leute ziehe ich dann nicht so rein. Deswegen, dadurch, dass ich irgendwie diese Grenze gezogen habe und gesagt habe, okay, es gibt quasi diese Persona, so bin ich auf Social Media, so kennen mich die Leute, das ist quasi meine Maske, wenn man so möchte. Und privat bin ich ein bisschen anders oder ein bisschen ruhiger. Seitdem geht es mir eigentlich ganz gut damit.
Das frage ich mich auch bei YouTubern oder YouTube-Stars, wie ihr das einfach macht, weil wenn man das Leben irgendwie vermarktet gewissermaßen, wo man eben da die Grenze zieht und sagt, okay, ich muss auch mal abschalten.
Absolut, ich kann es auch nicht sagen, weil ich muss auf Holz klopfen, aber in meinem Leben gab es, zumindest seit ich mit YouTube angefangen habe, nicht allzu schlimme Schicksalsschläge. Ich weiß nicht, wie ich es zum Beispiel machen würde, wenn jetzt mein Freund von einem Tag auf den nächsten zu mir sagt, hey, ich mache Schluss, was ich nicht hoffe, dass er tut. Also ich glaube, er hat es nicht vor. Aber es kann natürlich passieren. Oder es kann passieren, dass irgendwas Schlimmes passiert und ich vielleicht für einen Monat untertauchen muss, um mit Dingen klar zu werden. Das ist zum Glück noch nicht passiert. Ich frage mich, wie ich damit umgehen würde. Ich glaube, ich würde es nicht geheim halten, aber halt sagen, hey, ich mache eine Social-Media-Pause, wir sehen uns 2021.
Ja, Social-Media-Detox ist ja auch so ein Trend momentan.
Ja. Naja, was ich witzig finde, ist, dass es ja in letzter Zeit zum Trend geworden ist, so die Realität auf Instagram zu zeigen. Und sehr viele Bloggerinnen und Blogger haben sich zum Vorsatz genommen, auch mal die Maske fallen zu lassen und dann zu zeigen, wenn sie mal einen schlechten Tag haben. Ich finde das grundsätzlich einen guten Trend, nur wiederum sind diese negativen Seiten, die sie zeigen, trotzdem irgendwie selektiert und schön gemacht und so weiter. Ich glaube aber, dass die Wahrnehmung sich verändert hat und vor allem, dass die Leute sich bewusst sind, dass nicht alles echt ist. Also ich glaube wirklich, dass die Leute das checken. Ich glaube schon, dass die Leute, besonders wenn sie damit aufwachsen, ein sehr gutes Gespür dafür entwickeln. Also da würde man nicht solche Sorgen machen. Ja. Mir fällt das auch ganz oft auf, wenn ich halt irgendwo bin, wo die Leute dann besonders auf Events die Dinge einfach sehr schön darstellen. Ich war letztens auf so einem, ja, man kann sagen, es war ein Blogger-Event und es war eine Bloggerin da und alle haben sich ganz normal unterhalten und sie hat dann ihren Kameramann genommen und sie einfach so auf den Boden gelegt und Schmollmünder gemacht und so lasziv in die Kamera geschaut und dann hat sie dieses Bild auf Instagram gepostet und es ist sehr schön, weil du siehst sie einfach, wie sie so am Boden sich regelt, aber was du halt nicht checkst, ist, dass halt neben 50 normale Leute stehen, die sie einfach unterhalten und sie da inmitten von allen gelegen ist. Das fand ich ein bisschen crazy.
Das ist wirklich crazy. Da wäre es cool, so einen Behind-the-Scenes-Pick zu haben.
Eben. Wir sollten so einen Account starten, wo wir einfach das Echte, wo wir das dann enthüllen.
Das echte Instagram.
Genau.
Das echte, reale Instagram. So. Ja, Michi, du hast ja auch schon zwei Bücher geschrieben.
Ja.
Der letzte macht den Mund zu und lange Beine, kurze Lügen. Mhm. Und so heißt ja auch dein momentanes Kabarett-Programm.
Genau so ist es. Also ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt vor so 2 Jahren, okay, YouTube und Social Media, schön und gut, aber es ist mir nicht genug und ich möchte mehr so in die traditionellen Medien reintauchen und deswegen habe ich, also dann Bücher geschrieben, das hat ja ganz gut funktioniert und ich hatte halt wirklich immer so dieses Verlangen, ich würde gern mal Stand-Up-Comedy oder Kabarett ausprobieren und die Sache ist halt, dass ich so atypischer, also ich bin schon recht introvertiert, würde ich sagen, ich habe gern meine Ruhe und vor allem auch Lampenfieber und es hat mich jahrelang daran gehindert, das zu machen und dann war es aber wirklich so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich eines Tages am Sterbebett liege, wäre das glaube ich schon was, was ich sehr bereuen würde und ich will es einfach ausprobieren. Und wenn es dann nicht funktioniert und niemand über mich lacht, dann weiß ich zumindest, dass es nichts für mich ist und kann es halt irgendwie abhaken. Und dann habe ich, glaube ich, im März 2018 so meinen ersten Probeauftritt gehabt vor 80 Menschen. Das heißt, es war nicht viel verhockt. Selbst wenn es nicht funktioniert, haben es halt 80 Leute gesehen, wie ich auf der Bühne gescheitert bin. Okay, gibt Schlimmeres. Und es hat aber zum Glück sehr gut funktioniert. Und damit bin ich jetzt eben seit einem Jahr oder anderthalb Jahren unterwegs. Und wie kann man sich mein Kabarettprogramm vorstellen? Es wird sehr viel gehasst. Ich meckere sehr viel. Ich glaube, es ist einfach wie ein sehr langes YouTube-Video von mir. Vielleicht ein bisschen persönlicher. Ich rede halt mehr über so Dinge wie Beziehung. Mhm. Und das mache ich im Internet auch, aber nicht so detailliert. Weil ich fand es schön, weil wenn du auf einer Bühne stehst, hast du endlich mal 2 Stunden Zeit. Kannst so lange reden, wie du willst.
Und es kann keiner das Video ausschalten. Ne?
Es kann keiner das Video ausschalten.
Es endet nicht.
Die Leute können aufstehen und gehen. Das ist ihr gutes Recht. Aber das passiert zum Glück sehr selten. Wahrscheinlich, weil sie Eintritt bezahlt haben und sich denken, na, vielleicht wird es ja noch besser.
Aber was ich voll spannend finde, ist, dass du selber sagst, du bist introvertiert, weil auf den ersten Blick, finde ich, merkt man das gar nicht.
Ja, ich habe so meine Phasen. Also ich glaube, insofern introvertiert, da ich dann doch Energie tanke, wenn ich alleine bin. Und ich merke das ganz oft, wenn ich einen ganzen Tag lang oder mehrere Stunden am Stück unter Menschen bin, dann muss ich mich schon zurückziehen. Ich mache das dann auch. Also ich suche mir dann irgendwo einen Raum und da bleibe ich eine halbe Stunde alleine, damit ich halt wieder Energie tanke. Das heißt ja nicht, dass ich keine Menschen mag oder asozial bin, aber ich bin halt einfach nicht. Viele Leute leben ja davon, dass sie unter Menschen sind und die fühlen sich am wohlsten auf einem Festival, wo sie mit vielen Leuten in Berührung kommen oder was auch immer und ich bin halt nicht so.
Ja, voll spannend irgendwie.
Ich finde es auch, weil dann haben wir einen guten, ich finde aber wirklich, dass Influencer dann ein guter Beruf für Introvertierte ist, weil alles, rein theoretisch kannst du alles, was du machst, alleine zu Hause machen und trotzdem sehr viele Leute erreichen. Aber ich muss sagen, das, die ganze Sache war halt für mich eine Lernerfahrung, weil dadurch würde ich schon sagen, dass ich um einiges selbstbewusster geworden bin. Früher war meine größte Sorge, auch in Uni-Zeiten so Referate zu halten und da war ich ganz schlecht darin und ich würde wirklich behaupten, dass ich durch YouTube und diese ganze Sache da um einiges besser geworden bin.
In deinem Buch Lange Beine, kurze Lügen, gibst du auch ein bisschen was preis von dir als Meister des Flunkerns gewissermaßen. Und wenn du jetzt schon da bist, unser Experte sozusagen, habe ich mir gedacht, machen wir so eine kleine Challenge, dass ich dir drei Situationen nenne und du sagst mir einfach die perfekte Ausrede.
Super, also ich bin sehr gut Notlüge. Darin.
Ja. Nummer eins, Weihnachten steht vor der Tür. Wir alle kennen das, wenn die Oma jetzt daherkommt mit dem Pyjama oder so, den sie dir schenkt. Was würdest du sagen?
Da kann man wirklich nicht gewinnen. Einfach lügen, lügen, lügen und sagen, wow, Oma, genau diesen Pyjama wollte ich. Und wie du weißt, ich brauche dringend einen, weil mein anderer hat lauter Löcher von dem her. Und diese rosane Farbe finde ich total super, weil die Oma ist so eine Person, also deren Herz möchte ich nicht brechen.
Oh.
Ja, es kann sein, dass sie entweder sich dann kränkt oder bei alten Leuten, mein Mann weiß nie, Herzinfarkten, dann sterben sie, wenn du ihnen zu sehr das Herz brichst. Von dem her würde da eher sachte sein und dann im Nachhinein meine Mama fragen, ob sie die Rechnung besorgen kann.
Ich finde gerade Mütter sind bei solchen Sachen auch total gut, weil meine Mama, wenn die so ein Geschenk bekommt, wenn irgendwer kommt, so was den Zellophan verpackt und sie sagt so, ma danke, viel lieb und dann wandert es so in diesen einen Schrank, ich weiß nicht, ob es den bei dir auch gibt.
Klar.
Dieser Schrank für Geschenke, die unausgepackt sind und dann weitergeschenkt werden.
Genau so ist es und das ist nämlich eigentlich das Nächste, was total schön ist und wir sind ja auch alle sehr umweltbewusst dieser Tage und eigentlich ist das Weiterverschenken die beste Form von Recycling.
Nummer zwei, das klassische Tinder-Date, du kennst das vielleicht von früher, wenn du damals Tinder gehabt hast. Ja, weißt du, der schaut halt so und so aus, oh gut, und dann siehst du den echt und denkst so, okay, ist das jetzt dasselbe? Und dann passt vielleicht vom Charakter auch nicht.
Ja.
Wie komme ich da aus?
Also ich hatte das mal, also zu meiner Zeit, muss ich schon mal sagen, als ich gedatet habe, gab es noch kein Tinder. Trotzdem habe ich sehr viele, also auf Online-Dating-Plattformen. Und dann habe ich mich immer mit so einem Typen getroffen um 20 Uhr und der war schon... Also er hat seinem Profilbild schon ähnlich gesehen, wenn er die Augen so zusammengekniffen hat. Allerdings wollte er hat ständig Anspielungen auf den Geschlechtsakt gemacht, den wir heute noch vollziehen werden. Ja, und wir hatten offenbar unterschiedliche Ambitionen für dieses Date. Und warum auch immer, ich bin großer Fan davon, dann zu sagen, oh, um 22 Uhr treffe ich aber noch meine Freundin. Und ich hatte das Glück, dass es Wochenende war. Das heißt, es war wirklich plausibel, dass ich um 22 Uhr noch jemanden treffen könnte. Und man kann dann, man muss einfach spontan denken und sagen, oh, ich habe jetzt danach noch was vor. Das heißt, dieses Treffen kann maximal 2 Stunden dauern. Und so habe ich es dann auch gemacht. Also ich hätte ja sofort gehen können mit irgendeiner Notlüge, habe es aber nicht getan, sondern dachte mir, okay, ich gebe ihm 2 Stunden, vielleicht wird es ja noch was, vielleicht kann ich das Treffen mit der Freundin auch spontan absagen, wenn mir dann doch nach dem Akt der Liebe ist, aber dem war nicht so und ich bin dann einfach irgendwann gegangen und es war grundsätzlich schön. Er hat mich um ein zweites Date gebeten und ich habe gesagt, du, nein, ich mache ein Auslandssemester im Jemen.
Es ist niemals passiert wahrscheinlich.
Nie passiert.
Frage Nummer 3, der Albtraum von vielen, die viel pendeln. Man wartet auf den Zug und dann sitzt man im Zug und dann sieht man diese eine Person, mit der du in der Volksschule warst, sagen wir Renate oder so, und sie steuert schon zu dir zu. Und du weißt, du kommst nicht aus. Eine Stunde Smalltalk, weil du hast ja Smalltalk, sagst du
richtig,
immer.
Richtig, ja.
Was würdest du tun?
Also gut, dass du es ansprichst, weil ich kenne diese Situation sehr, sehr gut und ich war schon oft in dieser Situation und ich habe noch keine gute Lösung gefunden. Mir passiert es manchmal, dass ich die Person bereits am Bahnsteig treffe und dann kann ich einfach, dann lasse ich sie zuerst in den Zug einsteigen, schaue, in welche Richtung sie geht und dann sage ich ciao und gehe in die andere Richtung, einfach kurz und schmerzlos. Aber wenn die Person sich wirklich neben mich hinsetzt, kurz reden, kurz sagen, wie es mir geht, fragen, wie es ihr geht und dann in Kopfhörer rein und mit einer kurzen Entschuldigung, man kann nicht sagen, ich muss was lernen, ich muss meinen liebsten Podcast hören oder ich muss kurz telefonieren oder was auch immer, dann telefoniert man halt mit irgendjemandem. Ich glaube, wenn man wirklich sagt, man hat was vor und man hat sich für diese Zugfahrt vorgenommen, jetzt noch 20 Seiten der Hausaufgabe zu schreiben, dann, na gut, dann muss man es halt machen, aber immer noch besser als mit Renate zu quatschen, wie ich finde.
Das ist diese ausweglose Situation. Ich bin auch heute mit dem Nachbarn im Lift gestanden.
Oh
es
Gott.
War auch so awkward, weil ich sperre so die Tür auf und sehe so, in dem Moment kommt er auch aus der Haustür und dann war ich so kurz, soll ich noch kurz reingehen, soll ich noch irgendwas holen? Aber jetzt hat er mich schon gesehen, ich kann nicht mehr zurück. Und dann waren wir auch im Lift gemeinsam.
Über was habt ihr geredet?
Es war sehr awkward, weil es ist ein älterer Herr und da ist halt immer total grimmig drauf.
Okay.
Und ich habe das Gefühl, er ist eh immer genervt von mir und dann war halt nur so, ja, wie geht's da? Und ich so, ja gut, und Ihnen? Dann war das halt so dieses komische Schweigen und ich habe so getan, als würde ich am Handy irgendwas tippen.
Ja, aber so eine Aufzugfahrt dauert ja zum Glück nicht lang. Und besonders bei Nachbarn habe ich das Gefühl, entweder man kann so übers Wetter reden oder so Dinge im Haus. Haben Sie schon gesehen, dass es ein neues Graffiti im Stiegenhaus gibt?
Oh. Ja, das werde ich mir merken fürs nächste Mal.
Irgendein Blödsinn, den man kurz diskutieren kann. Und in 2 Minuten ist es dann vorbei.
Das waren die längsten 2 Minuten meines Lebens, glaube ich. Würdest du dich selber eigentlich als Influencer bezeichnen?
Ich bin mir nicht sicher. Die Medien haben irgendwann allen Leuten, die sowas machen wie ich, diesen Namen aufgedrückt. Mittlerweile ist das halt gang und gäbe und ich nehme es schon an. Ich würde mich, glaube ich, selbst nicht so bezeichnen, aber okay, ich unterhalte. Vielleicht bin ich Internet-Entertainer. Mhm. Entertainer, I don't know. Aber Influencer finde ich halt witzig, weil das suggeriert ja, dass ich Einfluss habe. Und ich frage mich, auf wen? Wäre mir noch nicht aufgefallen.
Wie würdest du jetzt deinen Job meiner Oma zum Beispiel erklären, die jetzt mit Influencer oder YouTube-Star nicht wirklich was anfangen, weil sie es nicht kennt?
Ja, genau. Ich würde sagen, hallo Oma, ich bin Michi Buchinger und ich mache lustige Videos im Internet und das ist so wie früher im Fernsehen, als es lustige Revues gab, wo verschiedenste Kabarettisten ihre Witze erzählt haben. Genau das mache ich nur auf 5 Minuten reduziert und im World Wide Web. Und ich glaube, die Sache ist ja, dass YouTube und dieses ganze Instagram ist ja auch nur das Medium. Und ich glaube, wenn es das nicht geben würde, dann hätte ich mich bemüht, keine Ahnung, dann würde ich vielleicht an der Straßenecke stehen und diese Dinge erzählen oder aber in der Zeitung oder im Fernsehen. Nur die Sache ist halt, auf YouTube und auf Instagram kann jeder etwas sagen und den Weg ins Fernsehen muss man sich erst erarbeiten. Aber ich glaube, man kann es schon ein bisschen vergleichen.
Wenn man jetzt deinen Lebenslauf anschaut oder auch deine Wikipedia-Seite, sehr fancy, dass du auf Wikipedia bist, dann sieht man eben, dass du schon irgendwie alles gemacht hast. Eben 2 Bücher, es gibt einen Michael Buchinger Wein, was auch ziemlich fancy ist.
So ist es,
dein Kabarett, dein Podcast, auch der Podcast mit Thomas Breziner zum Beispiel. Mhm. Was sind da jetzt die Pläne für die Zukunft?
Das ist eine gute Frage. Ich bin da auch gerade am Überlegen, was möchte ich? Ich merke schon, dass, also was ich nicht möchte, weiß ich immer besser als das, was ich möchte. Nämlich, ich will nicht einer dieser Menschen sein, die so lang auf YouTube bleiben, bis es halt niemanden mehr interessiert. Ich merke schon, dass sich die Plattform wandelt und die Leute, die wir heute als YouTube-Stars bezeichnen, sind zum Teil 16 oder 18. Und ich sage nicht, dass man mit einem gewissen Alter, wie zum Beispiel 26, auf YouTube nichts reißen kann. Aber ich glaube, es ist schon ein bisschen schwieriger. Und wenn ich halt merke, dass die Klicks immer weniger werden, dann werde ich mich demnächst zurückziehen und vielleicht entweder Bücher oder das Kabarett weitermachen, weil ich das doch sehr angenehm finde. Hier und da kriege ich so Schauspielangebote, was ich ganz komisch finde. Ich habe immer dazu geneigt, Dinge auszuprobieren, die mir so ein bisschen Angst machen. Und wenn ich jetzt daran denke, schauspielen zu müssen, kriege ich bereits einen Stressausschlag. Das heißt, ich werde es voraussichtlich machen.
Sehr cool. Aber gibt es irgendwie so ein Erfolgsgeheimnis, das du hast? Weil gefühlt alles, was du machst, kommt einfach gut an. Du bist halt auch witzig, du bist interessant, du polarisierst.
Oh, dankeschön. Ich glaube, was gut war, ist, dass ich gebe nicht sehr schnell auf, weil ich habe so irgendwie eben mit 16 angefangen mit den YouTube-Videos und ich habe die 2-3 Jahre lang wirklich sehr erfolglos gemacht. Es hat eine Zeit lang einfach niemanden interessiert. Und ich habe es trotzdem weiterhin gemacht, weil ich mir dachte, okay, aber mir gefällt es, meinem Freundeskreis gefällt es, egal, wenn ich jetzt nicht die Masse erreiche. Und irgendwann nach 3 Jahren hat es dann geklappt und ich mache nach wie vor Videos. Und jetzt kommen sie halt ein bisschen besser an als damals. Aber wenn ich mir was vornehme, dann ziehe ich das auch durch. Also ich bin jetzt an niemand, der so einen Podcast startet, so wie viele Blogger das machen und 2 Monate später denken sie sich, noch immer nicht berühmt, ich höre wieder auf. Ich mache das dann einfach, weil ich mir es vorgenommen habe und ich bleib dann dabei. Und ja, ich versuche immer Spaß zu haben. Ich versuche es auch ehrlich zu sein und mir ein bisschen verletzlich zu zeigen und jetzt nicht irgendwas vorzuspielen, was nicht stimmt. Und ich glaube, damit bin ich ganz gut gefahren.
Danke dir, Michi.
Danke dir.
Das waren sehr schöne Abschlussworte, muss ich sagen. War ein cooler Podcast. Mega cool, dass du dir Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung und ich habe echt gern mit dir gesprochen.
Dankeschön. Ich hoffe, es war nicht so schlimm für dich, weil es ist ja auch gewissermaßen Smalltalk mit einer Fremden, was du eigentlich hast. Ne?
Naja, aber ich finde, es hat sich sehr schnell entwickelt vom Smalltalk zum Deep Talk. Von dem her perfekt.
Ich sage auch dir, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören bei dieser richtig coolen Podcast-Folge. Hast du irgendeine Idee, wen du als nächstes sehen möchtest? Dann schreib's mir gerne auf Instagram, kathi_wellebar. Ich sag danke und bis zum nächsten Mal.
Success Stories, der Krone-Hit-Erfolgs-Podcast mit Kathi Wellebar.